das ganz neu angeschaut und habt so einfach den Eindruck, das ist für euch heute Morgen und würde euch das gerne mitteilen. Wir finden eine Aussage des Apostels Paulus, eine ganz kurze, im Römerbrief im 8. Kapitel, 24. Vers, und die möchte ich so als Ausgangspunkt heute Morgen nehmen. Da heißt es, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Ich möchte heute Morgen euch einen Ausblick auf die Zukunft geben. Ich weiß nicht, wie eure Zukunftsprognosen sind. Die Welt sieht nicht so toll aus. Das haben wir heute Morgen auch schon anklingen gehört. Es gibt sehr viele Krisenherde, es gibt sehr viele unangenehme Dinge. Es gibt auch schöne Dinge, aber wenn man so hineinschaut und zukunftsmäßig weiterdenkt, dann hat man doch eher das Gefühl, es wird nicht besser, sondern es wird ein Stück weit schlimmer. Denkt ihr das auch so? Ja, ich denke, da sind wir uns im Großen und Ganzen auch einig. Und von der Bibel her muss man da auch sicherlich einiges zu sagen. Nun, Paulus sagt hier, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Als gläubige Christen haben wir ein ewiges Ziel. Als gläubige Christen haben wir eine ewige Hoffnung. Und Hoffnung ist etwas Gutes. Hoffnung ist etwas Positives. Hoffnung ist ein Lichtblick. Hoffnung ist etwas, was unseren, düsteren Blick aufhellen soll. Hoffnung ist etwas Gutes. Und auf Hoffnung hin bist du errettet worden. Daran glauben wir, davon sind wir fest überzeugt. Und diese ewige Hoffnung, die wir haben, die gibt uns Kraft. Tatsächlich auch mit so vielen Widrigkeiten, die das Leben mit sich bringt und die ihr auch kennt in eurem eigenen Alltag und wenn wir in die Welt hineinschauen, in unsere Gesellschaft hineinschauen. Diese Hoffnung gibt uns Kraft, all diese Dinge auch zu durchleben, zu überwinden, manchmal durchzustehen. Und das ist doch gut so. Hoffnung, das ist das griechische Wort Elpis und bedeutet so viel wie Aussicht oder Erwartung. Ja, was für eine Erwartung haben wir denn für die Zukunft? Was für eine Aussicht haben wir denn für die Zukunft? Was für eine Aussicht hast du denn? Das Wort Hoffnung in der Bibel ist gleichbedeutend auch mit Ziel. Das heißt etwas, wo man seinen Fokus drauf richtet, was man erreichen will, etwas Positives, worauf es hingeht. Und ohne Ziel, so geht's mir zumindest im Leben, kann ich eigentlich nichts erreichen. Wenn ich kein Ziel vor Augen habe, weiß ich nicht wohin. Dann wird's düster, dann wird's schwammig, dann wird's komisch im Leben. Ein Ziel zu haben, gibt dir Kraft, gibt dir Ausdauer, gibt dir Mut, durchzuhalten, um genau dieses Ziel auch erreichen zu können. Ein Ziel ist Lichtblick, ein Ziel ist Hoffnung. Das Leben hier auf dieser Erde ist zu großen Teilen beschwerlich. Und das müssen wir auch als Christen ehrlich zugeben, dass das so ist. Diese Welt ist von Sünde durchsetzt. Das ist der Grund für Krieg, für Elend, für Hunger, für viele andere Dinge mehr, von denen wir lesen. Das ist nicht angenehm. Unser Körper ist anfällig für Krankheit, für Schmerz. Das ist erstmal nicht angenehm. Und auch als Christen gehen wir durch so manches Leid und manchen Frust und manche Enttäuschung. Auch das ist eine Tatsache. Dennoch sagt Paulus, auf Hoffnung hin seid ihr errettet worden. Da gibt's eine ewige Hoffnung, es gibt ein Ziel, es gibt eine gute Sache in der Zukunft, die euch helfen wird, durchzustehen, zu durchleben und mit einem positiven Ausdruck, mit einer positiven Sicht auch im Leben Gott Ehre zu geben. Und dieses Ziel, was ist denn das für ein Ziel? Was ist denn das für eine Hoffnung, auf die hin wir errettet wurden? Nun, die Bibel ist da ganz einfach und ganz schlicht und sie sagt uns, dieses Ziel ist einmal für immer bei Jesus zu sein im Himmel. Ist das so, ne? Das ist dein Ziel, das ist deine Hoffnung. Einmal wirst du bei ihm im Himmel sein und wirst all dieses Leid, all dieses Elend, all das, was hier nicht funktioniert, hinter dir lassen können. Du wirst nicht mehr dran denken müssen. Du hast eine fantastische, ewige Hoffnung und Zukunft bei Jesus im Himmel. Das ist das, was Paulus hier meint. Auf Hoffnung hin seid ihr errettet worden. Auf dieses Ziel hin. Und die Bibel sagt, dieses Ziel, einmal bei ihm zu sein, sollst du ständig vor Augen haben. Das wird dir helfen in dieser Welt. Das wird dir helfen in deinem Leben, wenn du das vor Augen hast. Das wird dir helfen, vieles zu tun, was beschwerlich ist. Es wird dir helfen, durch vieles durchzugehen und durchzuhalten, was unangenehm ist. Dieses Ziel vor Augen zu haben, wird dir Kraft geben. Und darum geht es heute Morgen, und ich möchte euch dieses Ziel einfach mal aufzeichnen und aufzeigen, so wie die Bibel es uns zeigt. Für immer bei Jesus zu sein, all das Leid auf dieser Erde mal hinter sich zu lassen. Wenn ich so an den ersten Märtyrer denke, das war der Stephanus, in der Apostelgeschichte wird seine Geschichte beschrieben, dann sehen wir etwas, er erlitt einen sehr, sehr unangenehmen Tod, sehr, sehr schmerzvollen Tod, die Steinigung. Und Jesus hat etwas getan, um ihm dieses Ziel vor Augen zu führen, um ihm Kraft zu geben, auch durch dieses Leid durchzugehen. Kurz bevor er starb, hat Jesus was getan. Er hat den Himmel geöffnet. Bibelleser kennen die Geschichte. Stephanus schaute mitten in seinem Martyrium auf einmal in einen geöffneten Himmel hinein, in den Himmel selbst hinein. Und er sah dort Jesus. Er sah Jesus vor seinem Thron. Er sah Jesus stehen vor seinem Thron. Von dem Thron, von dem wir gerade gesungen haben. Er hat den ganz real, ganz wirklich gesehen in dieser Situation und hat gesehen, wie Jesus ihn willkommen heißt. Und er beschreibt das noch so kurz mit seinen letzten Worten. Ich sah den Himmel offen und den Sohn Gottes stehen zur Rechten des Vaters. Und auf einmal veränderte sich sein Blick und er starb. Und verschied mit diesem Einblick, mit dieser Kraft, die in dieser letzten Zeit, in dieser letzten Stunde noch gegeben wurde, auf dieses Ziel hin. Und er ging dort hinein, in das, was er sah. Die Bibel beschreibt uns, wenn du einmal dort bist, dann wirst du Lohn bekommen. Darf man als Christ über Lohn sprechen? Man soll doch demütig bleiben. Nun, die Bibel spricht recht viel davon. Wenn ihr mal Jesus anhört und auch Paulus seht, was er spricht. Sie reden recht viel über Lohn. Und offensichtlich ist das für uns Christen wichtig, dass wir wissen, was immer wir hier tun für Jesus, wird im Himmel belohnt werden. Da kommt was raus. Das ist nicht umsonst. Viel, was auch mit Leid zu tun hängt und manches, was man einfach sät und da kommt nichts raus und Frustration und all diese Dinge und du denkst, es ist umsonst und soll ich das überhaupt noch machen? Bringt das überhaupt noch was? Die Bibel sagt dir, dafür gibt es Lohn. Wenn nicht auf dieser Erde, im Himmel garantiert. Und der Herr wird dir etwas dafür geben. Die Bibel beschreibt, da liegen Kronen im Himmel bereit für jedes Kind Gottes. Verschiedenartige. Und das ist deine Aussicht. Auch du wirst einmal Kronenträger sein im Himmel, bei Jesus. Und das darfst du wissen als Kind Gottes. Wir wissen, es gibt einen Himmel und dieser Himmel ist für jeden, der da glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es gibt viele Menschen in unserer Welt, die diese Gewissheit nicht haben. Sehr viele Menschen. Und die wissen nicht, was sie erwartet. Ich bin solchen Menschen begegnet, auch auf dem Sterbebett schon. Die wussten nicht, was kommt. Und das macht Angst. Aber ich habe eine Menge Christen auch in den Tod hinein begleitet. Und ich habe festgestellt, was für ein Unterschied das ist, wenn ein Mensch stirbt, der glaubt. Und wenn ein Mensch stirbt, der nicht glaubt. Du konntest diesen Frieden, diese Sicherheit, diese Ruhe, diese Kraft spüren, die auf einmal von einem gläubigen Menschen ausgeht, der genau wusste, wohin er geht und keine Angst hatte vor dem, was auf ihn zukommt. Und du kannst die Unsicherheit und die Panik und die Schwere spüren von Menschen, die das nicht wissen, die dann auch nicht loslassen können, weil sie nicht wissen, was kommt. Und die Angst, die sich dahinter verbirgt. Du darfst wissen, es gibt einen Himmel. Und er wartet auf dich. Und er ist für dich. Und Jesus wartet dort auf dich. Und er wird dich willkommen heißen und er wird dir Lohn geben und er wird dir eine Krone aufsetzen. Und er wird sich freuen, dass du endlich da bist. Und diese Aussicht, die soll dir Kraft geben in deinem Leben. Auch in deinem Leben, was du jetzt hier auf dieser Erde führst. Und ich glaube, dass wir als Christen uns das viel, viel mehr vor Augen führen müssen. Dass es sehr wichtig ist, denn Jesus war das wichtig, uns sehr viel über diesen Bereich zu vermitteln. Und das muss einen Grund haben, warum ihm das so wichtig war. Dass er uns manchmal in sehr detaillierten Formen einfach diesen Bereich beschreibt und sagt, ich will, dass ihr wisst, was dann auf euch wartet und auf euch zukommt. Und wenn Jesus das für wichtig hält, Leute, dann ist das für uns wichtig. Sonst hätte er das nicht gesagt. Es gibt einen Himmel und es gibt auch eine Hölle. Der Himmel ist mein Ziel, meine Zukunft, meine Hoffnung. Wie ist das mit dir? Ist er auch dein Ziel? Deine Zukunft? Deine Hoffnung? Jesus kam von dort. Er sagt das selbst. Er war der Einzige, der dort war und der von dort gekommen ist, der den Vater gesehen hat und der uns deswegen auch Aufschluss geben konnte von dem, was dort auf uns wartet und wie es dort sein wird. Er sagt, niemand hat den Vater gesehen als der, der vom Vater gekommen ist. Und ich bin von oben herabgekommen, um Zeugnis abzulegen von dem, was dort ist. Und das hat er uns vermittelt. Und wir brauchen dieses Wissen. Und Jesus sagt, dass er auf diese Erde zurückkommen wird. Und wenn er kommt, dann werden die Toten, die im Glauben an Jesus gestorben sind, auch wieder auferstehen. Und er wird alle wahrhaft Glaubenden, die dann noch leben, gleichzeitig mit sich nehmen. Und wo wird er sie hinnehmen? Er sagt, dorthin, wo ich bin, da nehme ich euch alle mit. Johannes 14, Vers 3. Ich werde euch mitnehmen, dorthin, wo ich bin. Dort werdet ihr sein. Das ist eure ewige Hoffnung. Das ist eure Zukunft. Das ist das Ziel. Und darauf richtet euch aus. Paulus sagt in Thessalonichen, dass wir uns als Christen mit dieser Wahrheit und diesem Wissen, dieser Aussicht immer wieder trösten sollen. Ist das nicht interessant? In 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 sagt er, tröstet euch mit diesem Wissen, dass ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine was haben. Hoffnung, stimmt's? Tröstet euch mit diesem Wissen. Es ist Trost, Leute, das zu wissen. Es hilft, es bringt was, es hilf mir in meinem Leben weiter. Wir sollten über diese Dinge, sagt Paulus, nicht im Ungewissen sein. Du musst als Christ über den Himmel Bescheid wissen. Also wie wird es dort sein? Was sagt uns denn die Bibel? Was ist unsere Aussicht? Wofür leben wir hier auf der Erde für Jesus? Nun, im Himmel, vielleicht machst du auch mal die Augen zu uns und malst dir das mal so richtig aus, wie die Bibel das beschreibt. Im Himmel gibt es absolut keine Form von Leid, absolut keine Krankheit, keine Form von Schmerz, kein Sterben, nichts Böses, keine Gewalt und absolut keine Traurigkeit. Das sich vorzustellen ist für uns Menschen, die wir das gewohnt sind, tagtäglich, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Kann es so einen Ort überhaupt geben? Ist sowas möglich? Denn ich erlebe das Tag für Tag. Das ist mein Alltag. Die Bibel sagt, das wird es alles nicht mehr geben. Davon wirst du nichts mehr sehen, nichts mehr spüren, dich an nichts von diesen Dingen erinnern müssen. Das wird weggewischt. In diesem Moment, wo du dort ankommst, wird Jesus alles Schmerzvolle und alles Leidvolle aus deinem Leben und aus deinen Erinnerungen entfernen. Er ist weg. Der Himmel wäre kein Himmel, wenn du dich ständig an das erinnern müsstest, was du damals erlebt hast. Weg. Das wird nicht mehr sein. Du wirst dich an keinen Schmerz, an keinen Stich, an keinen Schneiden mit einem Messer, an keinen gebrochenen Arm, du wirst dich an nichts mehr erinnern müssen. Es wird weg sein, als wäre das nie gewesen. Kein gebrochenes Herz, keine verletzten Gefühle mehr, das wird weg sein. Du wirst dich an nichts erinnern müssen, was dich traurig gemacht hat, was dich verletzt hat. Die Bibel beschreibt Offenbarung 21,4, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer wird existieren, kein Geschrei wird mehr zu hören sein, keinen Schmerz wird es mehr geben, denn was einmal war, wird für immer vorbei sein. Wow. Lohnt sich dahin zu kommen? Lohnt sich dahin zu kommen? Das ist ein Ausblick, du. Also ich freue mich da total drauf. Jede Schwäche, die du jetzt kennst, auch in deiner Persönlichkeit, auch körperlich, psychisch, jede Schwäche und Begrenzung, mit der du dich hier auf der Erde jetzt noch herumschlagen musst, und da gibt's eine Menge, wird wegfallen. Die wird nicht mehr existieren, beschreibt die Bibel. Auch körperliche Dinge. Schau mal, Offenbarung 7, 16, 17. Sie werden nie wieder Hunger haben. Nie wieder Durst leiden. Keinen Sonnenbrand wird sie je wieder quälen. Die Bibel beschreibt, im Himmel wird es keine Sünde mehr geben. Auch das ist wohltuend. Weißt du warum nicht? Weil es keine Versuchung mehr gibt. Und weißt du warum es keine Versuchung mehr gibt? Weil der Versucher dich nicht mehr versuchen kann. Weil der weggeschlossen wird, weil der Teufel für immer in die Hölle gebunden ist. Er wird nie wieder sein Unwesen treiben können, nie wieder irgendeinen Menschen zu irgendetwas Bösen verführen können. Nie wieder. Wow. Du wirst als Mensch nicht mehr versuchbar sein. Sünde in jedweder Form wird es nie wieder geben. Das heißt, keiner wird den anderen jemals wieder übervorteilen, verletzen, verleumden, belügen, schlagen oder sonst was für die machen. Nie wieder. Das ist Zukunft. Das ist deine Hoffnung. Das ist der Ort, auf den du zusteuerst, du. Und wenn du das im Blick hast, dann gibt dir das Kraft auch für das, was hier auf dieser Erde im Moment noch echt schwierig ist und was manchmal auch nicht schön ist. Aber hab das im Blick. Das ist das Ziel. Für das lohnt es sich zu leben. Für dieses Ziel lohnt es sich, auch durch alles durchzugehen, was im Moment als Mensch noch zu durchleben und auch manchmal zu durchleiden ist. Das ist dein Ziel. Die Bibel beschreibt uns in fantastischer Weise, dass unser Körper, den wir haben, in der Auferstehung, wenn der Herr uns wieder zusammenholen wird, er wird jedes Molekül, was da irgendwann mal verbrannt oder verrottet oder sonst was ist, er wird das alles wieder zusammenkriegen. Wie, weiß ich nicht, aber er ist ja der Schöpfer, ist ja seine Art, wie er das macht. Er wird es zusammenbekommen und er wird alle Menschen wieder auferstehen lassen. Auch dich. Und dann wird er etwas machen mit diesem Körper, er verändert den. Der Herr Jesus verändert den auf eine faszinierende Art und Weise, beschreibt uns die Bibel. Du bekommst eine andere Beschaffenheit. Du bekommst eine Beschaffenheit, wie Jesus den hatte, als er auferstanden ist. Denn er ist der Erste von vielen, beschreibt die Bibel. Und du wirst das Gleiche erleben wie er und du wirst auch die gleiche Beschaffenheit haben in deinem neuen Körper, so wie Jesus. Das ist eines der faszinierendsten Dinge, auf die ich mich am meisten freue. Ich sag, mit dem Body durch den Himmel zu marschieren, du. Das ist der Hammer. Wir werden das ganz kurz beschreiben. Das bedeutet zum einen, und das ist wichtig für uns als Christen, wir werden uns im Himmel alle wiedererkennen. Wichtig, dass wir das wissen. Mancher hat mir schon gesagt, ja, dann sind da lauter fremde Leute, die kenne ich alle gar nicht, ne? Krieg ich einen ganz neuen Körper. Nein, du kriegst deinen eigenen. Und der wird auch wiedererkennbar sein. Das heißt, du wirst deine Kinder wiedererkennen, deine Oma, deine Eltern, deine Freunde, deine Nachbarn. Die wirst du wiedererkennen, die Leute aus deiner Gemeinde, die wirst du wiedererkennen da oben. Woher weiß ich das? Ganz simpel, weil die Jünger wen wiedererkannt haben, als er auferstanden ist? Jesus. Und weil Jesus was noch an seinem Körper trug als Zeichen? Die Male seiner Kreuzigung. Und er zeigte sie ihnen extra noch, und die konnten es ja nicht glauben. Ne? Aber Herr, ja, du bist das eindeutig. Eindeutig bist du das. Aber das zu verstehen, das war für die zu viel. Deswegen dachten sie erst, sie sehen den Geist. Aber der hatte die Züge von Jesus. Und Jesus muss ihnen erklären, Leutchen, ein Geist hat nicht was? Fleisch und, nee, nicht Blut. Fleisch und Bein. Fleisch und Knochen. Und das ist interessant, Freunde. Ich wusste, dass ihr Blut sagt. Das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt nicht, dass der neue Körper Fleisch und Blut hat. Weißt du, warum nicht? Weil er kein Blut mehr hat. Der neue Körper hat kein Blut mehr. Die Bibel sagt, dein jetziger Körper, wo ist das Leben drin? Im Blut. Der neue Körper braucht kein Blut, um zu leben. Das braucht er nicht. Und Jesus hat da übrigens auch gar kein Blut mehr. Denn das hat er für dich vergossen. Das war gar nicht mehr da. Das hat er für dich vergossen. Das war alles weg. Das, was er auf der Erde vergossen hat, hat er hier vergossen. Und den Rest, was hat er damit gemacht? Was sagt die Bibel? Er ist ins himmlische Heiligtum gegangen und hat es vor dem Vater dargebracht. Fleisch und Bein. Das natürliche Leben in der Form existiert in dieser neuen Beschaffenheit nicht mehr. Du brauchst kein Blut mehr, um zu leben. Dann können sie im Himmel auch noch den Finger schneiden und verbluten. Ne? Das funktioniert dann nicht, weil du ewiges Leben hast. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist doch der gleiche Körper, aber eine neue, total andere Beschaffenheit. Und das ist stark. Wir werden im allerbesten Alter sein, ohne Behinderung. Wir werden nicht mehr altern, nicht mehr krank werden können. Familien und Freunde werden sich wiedersehen. Psychische Begrenzungen werden nicht mehr sein. Du wirst nie wieder Angst haben. In deinem Leben nie wieder vor irgendetwas Angst haben müssen. Ist das nicht toll? Was können Ängste Menschen peinigen? Die Bibel sagte, Gott verspricht dir, es wird nie wieder Angst sein. Nie wieder Angst sein. Mit diesem Körper wirst du etwas tun können, was du mit diesem jetzt nicht tun kannst, den du jetzt hast. Du wirst dich tatsächlich, wie soll ich das ausdrücken, sehr schnell durch die verschiedenen Dimensionen bewegen können. Unwahrscheinlich schnell. Wir werden durch feste Stoffe wie Wände gehen können und die werden uns nicht aufhalten, beschreibt die Bibel. Und auf der anderen Seite wirst du die Fähigkeit haben, deinen Körper auch wieder zu fest verstofflichen. Oder wie soll man das ausdrücken? Also auf der einen Seite kannst du da durchgehen, auf der anderen Seite kannst du anfassbar sein. So beschreibt es die Bibel über Jesus. Nach seiner Auferstehung, schaut mal, begegnet Jesus den Emmaus-Jüngern. Lukas 24, 30, folgende wird das beschrieben. Sie erkennen ihn plötzlich. Doch dann, wie aus dem Nichts, verschwindet er auf einmal vor ihren Augen. Der löst sich quasi auf ins Nichts. Denkst du auch, da ist ein Geist? Weg war er. Die Emmaus-Jünger erzählten das den anderen Jüngern, was sie gerade erlebt haben. Da erscheint Jesus plötzlich mitten im Raum. Ist er wieder da, wie gebeamt. War er auf einmal da? Und da haben sie natürlich gedacht, die Türen waren verschlossen, da dachten sie selbstverständlich, so steht's geschrieben, da ist ein Geist. Was würden wir denn denken? Stell dir doch mal vor, da kommt, da entsteht auf einmal hier mitten vor uns eine Person. Ist die da? Was würden wir jetzt denken? Du kriegst erstmal Schock. Du würdest erstmal denken, Teufel und Dämonen? Müssen wir gebieten? Jetzt ist irgendwas Schlimmes hier, ne? Muss gar nicht sein. Weißt du, dass der Philippus in der Bibel, in der Apostelgeschichte, genau das gleiche Phänomen schon mal erlebt hat? Der hat wohl gepredigt, ihr kennt die Geschichte von dem Kämmerer, nicht? Den er zu Jesus geführt hat, den er getauft hat, dort im Jordan. Und auf einmal hat der Heilige Geist beschlossen, dass irgendwo anders, in einer anderen Stadt, noch ein Auftrag auf ihn wartet. Der Kerl war aber nicht schnell genug zu Fuß, um dahin zu kommen. Was macht der Heilige Geist? Der nimmt den von da weg, löst den auf und beamt den da hinten hin. Die Bibel beschreibt das in einem Satz. Plötzlich ward er in der Stadt Asdod gefunden. Ja, so steht's da. So steht's da. Du, bei Gott sind die Dinge möglich. Ich habe mir das manchmal so vorgestellt, weißt du, ein Gott derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit und wir haben ja noch eine Menge zu tun, um den Missionsbefehl zu erfüllen. Ob Gott manchmal nicht Dinge beschleunigt auf diese Art, damit man schneller an die Orte hinkommt, wo man hin muss? Damit noch auch die letzten Völker von Jesus hören? Wer weiß. Unmöglich ist es nicht. Biblische Zeugnis gibt es dafür. Und hier sehen wir das auch. Sie dachten, da steht ein Geist. Jesus sagt, warum habt ihr denn jetzt Angst? Wieso zweifelt ihr daran, dass ich das bin? Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen. Ich bin's doch wirklich. Hier, fasst mich mal an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Denn Geister sind doch nicht aus Fleisch und Bein. Gut, jetzt habt ihr's. Fleisch und Bein. Denn Jesus, du, der war einfach da und durchschritt die Dimension und tauchte da mitten im Raum auf. Ich finde das klasse, du, das kann ich später auch. Das kannst du auch. Das ist Teil deiner neuen Körperlichkeit, die Gott dir schenken wird. Teil deiner neuen Bestimmung. Das ist Zukunft und Hoffnung. Du, da kann ich doch den Paulus verstehen, der sagt, ich würde am liebsten schon da sein als hier. Ne? Also, das ist doch wunderbar. Mit diesem neuen Körper fängt dann Jesus an, mit ihnen sogar zu essen und beweist ihnen damit, dass er kein Gespenst ist. Die Bibel sagt hier, sie brachten ihm ein Stück gebratenen Fisch und den aß er vor ihren Augen. Jetzt fragst du dich, wie ist denn das jetzt möglich? Denn ein neuer Körper, wenn der auch kein Blut mehr hat, wenn der gar nicht mehr altern kann, wenn er nicht erhalten werden muss, wie passt denn das jetzt mit dem Essen? Nun, ja, ist doch eine Frage, die kann doch kommen, ne? Ja, ganz nüchtern gesehen. Mit unserem neuen Körper musst du nicht mehr essen, um dein Leben zu erhalten, weil dein Leben nicht mehr erhalten werden muss. Aber du kannst noch essen, und das finde ich das Schöne, um des Genusses willen. Die Bibel beschreibt uns, dass wir auch im Himmel mit Jesus noch essen werden, eine riesen Tafel. Habt ihr schon mal gelesen? Genau. Und wir werden sogar lecker trinken. Ne? Von einem Wein, von Trauben, die es hier auf der Erde nicht gibt. Die wachsen nur da oben. Wird was ganz Besonderes sein. Wird auch Kindern schmecken. Also wird wirklich lecker sein. Und du wirst davon nicht mehr besoffen werden. Auch das nicht mehr, weil dein Körper nicht mehr darauf in dieser Weise reagieren wird. Das wird sowas von faszinierend. Und du wirst es nicht brauchen, das Essen, aber du wirst es können, du wirst es dürfen, weil es einfach lecker ist. Weil es schmeckt und weil es Freude macht und weil es Spaß macht. Und das ist das Faszinierende. Und weißt du, was das Tolle ist? Du wirst noch nicht mal dick. Du wirst nicht mehr zunehmen. Du wirst nie wieder Diät halten müssen und wirst essen können im Himmel, so viel du willst. Wer findet das gut? Du hast kein Problem. Es wird auch andere Dinge von Essproblemen nicht mehr geben. Leute, die unter Bulimie leiden oder anderen Sachen, das wird's da alles nicht geben, weil dein Körper nicht mehr auf Essen reagiert und davon abhängig ist. Das ist total faszinierend. Wird totale Freiheit und Befreiung sein. Du, ich hoffe, ich mal euch ein schönes Bild, dass ihr alle in den Himmel wollt heute. Und falls irgendjemand von euch Jesus noch nicht kennt und noch nicht angenommen hat, du hast heute die Chance, denn der hat für dich den Weg bereitet, genau dahin zu kommen. Halleluja. Das ist sowas von schön. Was gibt's denn noch im Himmel? Die Bibel spricht davon, dass der Himmel voller Pflanzen, voller Bäume ist, die 12-mal im Jahr Früchte tragen und die du auch zu dir nehmen darfst. Ganz faszinierendes Zeug. Das gibt's hier auf der Erde noch nicht. Ja, also das sind Früchte, die sind speziell. Absolut speziell. Und ich bin Fruchtfan, bin da sehr, sehr gespannt drauf, was das sein wird. Die Bibel sagt, Jesus wird mit uns zusammen Festmahl feiern und er wird fantastische Getränke servieren. Im Himmel wird es auch Tiere geben, Freunde. Aber es wird ja nicht langweilig sein. Ich kenne Leute, die auch als Christen, die sagen, oh Mann, eigentlich weiß ich nicht, ob ich da unbedingt hin will. Das stelle ich mir so langweilig vor. Den ganzen Tag nur Harfe spielen und singen. Haben die wirklich gesagt, die haben gar keine Ahnung, was da läuft. Ne? Den ganzen Tag nur Harfe spielen und singen, sagen sie mir. Ne? Und dann hört das nie auf. Dann ist das auch noch ewig. Da ist nie Schluss. Ui, also die kriegen da echt so Panik, weißt du, vor Himmel. Also ich kann es gar nicht erwarten, bis ich da bin, bis ich das Ganze mal sehen kann. Du, ich kann dir eins versprechen, im Himmel wird es nicht langweilig sein und du wirst auf gar keinen Fall den ganzen Tag Harfe spielen und singen. Das wirst du nicht. Ja, ich meine, wenn du das willst, kannst du es vielleicht. Aber das wirst du auf gar keinen Fall tun müssen. da brauchst du absolut keine Angst haben. Die Bibel sagt, voller Pflanzen und Bäume ist es. Es wird Tiere geben. Die Bibel spricht von verschiedenen Kreaturen, von fantastischen Wesen, die du dir im Moment mit deinem normalen Verstand gar nicht vorstellen kannst, dass es sowas überhaupt geben kann. Sie wird an verschiedenen Stellen in der Offenbarung, auch im Buch Daniel und anderen Bereichen in Hesekiel werden diese Wesen beschrieben, aber auch nur ein Teil davon, bei weitem nicht alle. Und da merkst du schon, wenn du dir diese Beschreibungen durchliest, dass das geht über dein Hirn. Also versuch dir das mal vorzustellen, was da steht. Ne? Tiere mit vier verschiedenen Köpfen, mit vier verschiedenen Gesichtern, die überall da rum. Also, ne, dann können die fliegen, laufen, alles gleichzeitig. Ne? Das ist also schon der Hammer. Und vielleicht, ich weiß es ja nicht, vielleicht kommen so manche Beschreibungen auch der Fabeln und der alten Mythologien irgendwie aus diesen Hintergründen heraus, dass man versucht hat, diese Tiere sich mal vorzustellen. Das hat ja irgendwie verselbstständigt vielleicht und ist dann zu so einem, naja, eigenen Mythos geworden, was dann mit der Bibel gar nichts mehr zu tun hat. Aber möglich wäre das durchaus schon. Zumindest wird es da Tiere geben, ganz fantastische Wesen und die Bibel, jetzt kommt ein Plus, wer von euch mag Pferde? Die meisten Mädchen und Frauen mögen eigentlich Pferde. Meine Tochter auch. Sie hat gesagt, das ist der Grund, warum ich am liebsten in den Himmel will. Ich kriege mein eigenes Pferd. Und da hat sie recht. Da hat sie recht. Du kriegst kein Gaul, du kriegst ein richtig tolles Pferd im Himmel. Woher weiß ich das? Wir lesen die Schrift. Die Tiere werden wie wir besonders beschaffen sein. Die Pferde, von denen berichtet wird, und zwar recht häufig, sind in der Lage, genau wie wir dann später, auch durch die Dimensionen zu reiten. Also sie werden nicht jetzt auf der Erde verhaftet sein müssen, auch nicht auf der neuen Erde, sondern die reiten offensichtlich durch den Himmel. Also das können die, ohne dass sie Flügel haben. Ja, das läuft also. Und Offenbarung 19, 11 bis 14 wird, ist eine von mehreren Stellen, die sowas beschreibt. Da wird Jesus auf einem Pferd gesehen, der durch den Himmel reitet. Und dann zeigt die Bibel weiter, dass viele, 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 viele Menschen ihm folgen, alle auf Pferden, die mit ihm durch den Himmel reiten. Und die Heere des Himmels folgen ihm auf weißen Pferden. Sie trugen alle weiße Gewänder aus weißer, reiner Leinwand. Das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. So, wer sind diese vielen, vielen, vielen Leute, die Jesus mit weißer, reiner Leinwand folgen durch den Himmel? Die Bibel ist hier ganz einfach und schlüssig, nach Offenbarung 19, 6 bis 8 und auch Jesaja 61, 10 sind wir das. Das sind die Heiligen. Die folgen Jesus nach. Also, du bekommst super Pferd, was fliegen kann. Ist das nicht, das ist doch voll ein Deal, ne? Du kommst ein fliegendes Pferd und reitest durch den Himmel Jesus nach. Als meine Tochter das las, da hat sie gesagt, das ist total abgefahren. Na, und das ist das, wovon sie immer redet, wenn sie vom Himmel nachdenkt. Ich sag, mein Pferd. So, na, und das lässt sie vieles durchhalten. Ich sag, ich kann dir keins kaufen, von mir kriegst du wahrscheinlich auch nie eins, weil sie wollte immer eins haben. Aber ich kann dir eins versprechen, Jesus gibt dir eins. Wenn du bei ihm bist, dann bekommst du dein Pferd. Du, das ist Lichtblick. Das ist Hoffnung. Ewige Hoffnung. Das ist Ziel. Und das ist total schön. So beschreibt es uns hier die Schrift. Was haben wir noch? Im Himmel ist eine Menge los, haben wir schon gesagt. Da gibt's sehr viel Neues zu sehen, sehr viel Neues zu entdecken, was wir uns gar nicht vorstellen können. Es gibt auch eine Menge zu tun. 1. Korinther 2,9 sagt uns, was kein Auge jemals gesehen hat, was kein Ohr jemals gehört hat und was auch in keines Menschen Sinn jemals gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wow. Also, wie immer du dir den Himmel vorstellst, auch nach dem, was wir ein bisschen angefangen haben zu skizzieren, es ist noch besser. Es ist noch schöner. Es ist noch größer. Es ist noch fantastischer und noch herrlicher. Wow. Halleluja. Wesen, Kreaturen, Engel, Farben, Gerüche, Klänge, Musik, eine neue Natur. Die Bibel sagt, die Musik im Himmel wird absolut wunderbar sein, der Himmel wird voll davon sein, aber gleichzeitig wird es auch Stille geben. Ruhe, Entspannung, Friede. Du Du hast aber auch die Möglichkeit, bei all dem, was dort an Festlichkeiten und an ja, Gemeinschaftsmöglichkeiten existiert, dich ganz für dich alleine zurückzuziehen. Jesus kennt ja seine Leute. Und ihr weißt, die einen sind sehr starke Trubelleute, die anderen brauchen es auch mal für sich alleine, die lieben die Zurückgezogenheit, das Intime, Jesus und ich, nicht? Das ist auch wichtig. Und die Bibel sagt dir hier, du hast die Möglichkeit, dich zurückzuziehen, denn Jesus bereitet für jeden seiner Freunde eine eigene Wohnung vor. Gut, wie groß die ist, wissen wir nicht, das wird nicht beschrieben. Ein Zimmer, mehrere Zimmer, mit Ausblick aufs gläserne Meer, keine Ahnung. Das wird uns nicht im Detail beschrieben. Aber die Bibel sagt uns, Johannes 14,2, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch dann gesagt haben, ich gehe hin, euch diese Wohnung zu bereiten. Also existiert für jeden Einzelnen von uns ein speziell auf dich, auf deine ganz persönlichen Belange und deinen Geschmack zugeschnittene Wohnung, auf die du dich total freuen kannst. Stilvoll und perfekt eingerichtet vom König der Könige selbst für die, die er liebt. Preis sei Gott. Darauf darfst du dich freuen. Und wenn du dort im Himmel ankommst, dann musst du nicht erst deine Kartons auspacken, dann ist alles schon perfekt vorbereitet. Und der Herr lädt dich ein, einzutreten in die Wohnung, die er für dich bereitet. Das ist nicht schön? Das ist der Himmel. So beschreibt uns die Bibel. Und darauf darfst du dich freuen, du. Im Himmel wirst du alles erkennen und du wirst auch alles verstehen, sagt die Schrift. Wie viele Fragen haben wir? Ne? Gott, warum? Und dieses und jenes und solches. Die Bibel sagt ja, wenn du dort bist, dann wirst du erkennen, wie du selbst erkannt worden bist. Du wirst alles wissen, du wirst alles erkannt haben. Keine Frage wird mehr offen bleiben und wird dich plagen. Du wirst den vollen Durchblick bekommen. Das ist faszinierend. 1. Korinther 13, 12 wird das gesagt. Der Himmel ist ein Ort des Lichts. Dort wird es keine Dunkelheit mehr geben. Das heißt, du wirst auch nicht mehr schlafen müssen. Dein Körper wird sich nicht regenerieren müssen. Du wirst nicht müde werden. Mir sagt immer einer, das ist aber schade. Ich liebe mein Bett. Vielleicht geht's dir ähnlich. Das liegt aber daran, dass du im Moment noch in diesem Körper verhaftet bist, der das Bett braucht. Wenn du es nicht mehr brauchst, dann wird es dir wahrscheinlich viel zu langweilig sein im Bett. Weil du wirst dann nicht mehr schlafen. Und du wirst nicht mehr müde sein und du wirst dann nur noch dich rumwälzen und sagst, was mache ich jetzt hier die ganze Zeit und liege in dem Bett rum. Also das wirst du nicht brauchen an dieser Stelle. So, mach dir da also keine Sorgen. 5 Minuten. Ja, zur Ruhe kannst du in jedem Fall. Ich meine, es wird bestimmt eins geben, ne? Aber du wirst nicht mehr schlafen müssen, ne? Und du wirst auch nicht erschöpft sein, ne? Also das wird's nicht geben, ne? Da darfst du also ganz entspannt sein, preis sei unserem wunderbaren Gott. Ein Ort des Lichts, keine Dunkelheit, denn die Bibel beschreibt, Gott selbst ersetzt die Sonne. Sein Licht erstrahlt die gesamte neue Erde und die neue himmlische Stadt. Auch wenn Gott sagt, er schafft neuen Himmel und neue Erde, ist Sonne nicht inbegriffen. Sonne wird es nicht mehr geben. Es wird auch keinen Mond mehr geben. Es wird keinen Wechsel von Tag und Nacht mehr geben. Aber es wird eine neue Erde geben und es wird trotzdem eine neue Art von Himmel geben. Das ist schon spannend, wenn man sich das vorstellt. Im Himmel gibt es die kostbarsten Edelsteine, Straßen aus Gold, eine herrliche Natur, die sich gegenseitig nicht mehr zerstören wird. Die sich gegenseitig nicht mehr auffrisst, Gesetz von Fressen und Gefressen werden wird es nicht mehr geben. Ne, der Stärkere überwindet den Schwächeren, das wird es nicht mehr geben. Das ist Teil der Sünde auf dieser Erde, das wird es im Himmel nicht mehr geben. Absolute Harmonie und Friede unter jedem Geschöpf. Und das wird herrlich sein. Da wirst du Tiere anfassen können, vor denen du dich hier auf der Erde noch fürchten müsstest, dass sie dich beißen. Wird dort nicht sein. Du wirst es total in vollen Zügen genießen können, das wird der fantastischste Freigehege, was du dir jemals vorgestellt hast, ohne dass es für dich gefährlich wird. Das ist irre. Und das ist das, was die Bibel dir verheißt. Und das Schönste ist, und damit enden wir, du wirst Gott selbst sehen. Ihn selbst. Du wirst deinen himmlischen Vater von Angesicht zu Angesicht sehen. Das, was Mose nicht konnte. Weil Gott gesagt hat, der Mensch, der mich ansieht, der muss sterben. weil unser irdischer Körper nicht dafür gemacht ist, Gott sehen zu können. Das würden wir nicht aushalten, der würde zerstört werden. Aber dann wirst du zum ersten Mal Gott selbst ins Angesicht sehen. Und du wirst nicht sterben. Und du wirst es genießen. Du wirst dich unglaublich freuen, den Schöpfer aller Dinge persönlich von Angesicht kennenlernen zu dürfen. Das ist das Größte, was sein wird. Ihn, der in einem übernatürlichen Licht wohnt und selber eine Lichtgestalt ist. Ihn, der Geist ist und durch aus Liebe besteht. Ihn, den Schöpfer aller Dinge, wirst du sehen und mit ihm wie Adam durch die Gärten gehen und mit ihm reden können. Das ist fantastisch. Und du wirst Jesus sehen, deinen Erlöser, deinen Freund, deinen Helfer, ihn, der für dich gestorben ist, damit du einst überhaupt an diesen Ort kommen darfst. Ihn, der sein Leben für deine Schuld und deine Sünde gab, damit du gerettet werden kannst. Du wirst ihn sehen, du wirst mit ihm essen, du wirst mit ihm trinken und du wirst dich mit ihm freuen. Das ist der Ausblick. Die Bibel sagt dir, denn auf Hoffnung hin bist du errettet worden. Und das ist deine ewige Hoffnung. Wie viel lieber, sagt Paulus, Philipper 1,23, würde ich sterben, um dort zu sein. Könnt ihr ihm das jetzt ein bisschen nachvollziehen? Nachempfinden? Der wusste das. Wisst ihr, woher er das wusste? Er war einer der wenigen Menschen, die das einmal sehen durften zu seinen Lebzeiten. Die Bibel beschreibt, der Herr hat mich entrückt in den dritten Himmel und ich konnte das sehen. Und nachdem er das gesehen hat, was wir ein Stück weit nur ein bisschen beschrieben haben, hat er gesagt, wie viel lieber würde ich sterben, um dort zu sein. Aber es ist besser für euch, wenn ich noch hier bleibe. Aber ich, wenn es um mich ginge, ich würde hier sofort die Biege machen und würde ab gen Himmel, weil ich das gesehen habe. Hast du auch eine Sehnsucht nach dem Himmel? Vielleicht ein bisschen bekommen heute Morgen? Ich spüre, dass in mir diese Sehnsucht groß ist und dass sie immer größer wird. Je öfter ich über diese Dinge rede und nachdenke und sie lese in der Schrift. Doch wer wird denn dieses Ziel erreichen? Und dann wird's doch ernst. Wer wird denn an diesen Ort kommen? Wer wird denn das alles sehen dürfen? Wer wird das alles genießen können? Nur der, der sein Leben Jesus Christus anvertraut. Der seine Schuld an das Kreuz gebracht hat und der mit Jesus lebt. Für alle anderen wird dieser Ort auf ewig verschlossen bleiben. Und das wusste Paulus auch und deswegen sagt er, für euch ist besser, wenn ich noch hier bleibe. Denn ich bin Botschafter an Christi Stadt, der jetzt ruft, lasst euch versöhnen mit Gott, damit ihr auch an diesen Platz einmal kommen könnt. Deswegen hat er sich entschieden, lieber hier zu bleiben, weil ihm das wichtig war, Menschen zu retten für Jesus, damit sie auch in den Genuss dieser himmlischen Wahrheit kommen. Wenn du bereits mit Jesus lebst, dann darf dich diese Botschaft heute Morgen ermutigen und trösten. Sie darf dich einfach froh machen. Sie darf dir Kraft geben, auch dein Leid auf dieser Erde mutig und tapfer durchzustehen, im Hinblick auf die ewige Hoffnung, die du hast. Lebe auf dieses herrliche Ziel hin. Wenn du Jesus noch nicht kennst und noch nicht angenommen hast, ist heute die Möglichkeit, ihm dein Leben zu geben, um mit dem himmlischen Vater in eine Beziehung zu treten. Denn der Himmel ist auch für dich. Amen. Und beten zusammen. Vater im Himmel, ich möchte dir so sehr danken für diesen herrlichen Ausblick, den du uns in deinem Wort gibst. Eine Zukunft, Herr, die wir uns mit unserem menschlichen Verstand tatsächlich, genau wie du sagst, eigentlich nicht richtig vorstellen können. Wir können sie vielleicht nur in groben Zügen erahnen, Herr, so wie wir es so in deinem Wort lesen und herausziehen können. Aber ich danke dir, Herr, dass du in solch einer Liebe zu uns Menschen stehst, dass du solche wunderbare Dinge für uns bereitet hast. Herr, dass wir wissen dürfen, es lohnt sich, mit dir zu leben. Vater, auch im Blick auf eine Zukunft, die wir mit dir und bei dir haben werden. Vater, wir wünschen uns, dass noch viele, viele Menschen das erkennen, dass sie dich erkennen, dass sie Jesus erkennen und dass auch für sie dieser Himmel geöffnet wird, Herr, den du bereitet hast für all die, die dich lieben. Vater, da bitten wir dich um Kraft und um Gnade und immer wieder auch um deine Hilfe, unser Leben in dieser Welt, auch wenn es manchmal oft schwierig ist und leidvoll ist, doch im Glauben, mit deiner Kraft und auch mit deinem Geist und deiner Freude leben zu können, als ein Vorbild, als ein Wegweiser zu dir, als ein Botschafter für Jesus, den Weg zum Vater in den Himmel öffnet. Herr, das möchten wir heute Morgen auch bekennen und das wollen wir auch sagen. Ich danke dir, dass du uns einfach Mut machst. Wenn du deinem Vater oder Jesus einfach nochmal so antworten möchtest auf sein Wort heute Morgen, dann will ich Raum geben, dass wir einfach noch eine kurze Zeit des gemeinsamen Gebets haben und du einfach darauf reagieren kannst und mit deinem Vater sprechen. Ja, Vater, so wollen wir mit dieser Aussicht fröhlich unsere Straße ziehen. Vater, fröhlich in diesem Leben sein und mit dir Tag für Tag unterwegs sein. Wir wollen uns einander segnen heute Morgen und dazu stehen wir vielleicht auf. Mit den Worten des Apostels Paulus, der da sagt, der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre eure Herzen, auch eure Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.